Ich möchte über das Thema Auszubildende sprechen. So, yay, wo sind die Leute, die in der Lehre sind? Genau, ein Großteil ist ja froh, endlich diesen Bereich hinter sich zu haben. Also irgendwie, das müssen wir anders hinkriegen. Wir kriegen das irgendwie hin. Und ich möchte uns kurz in ein paar Dinge mit hineinnehmen, die Jesus zu diesem Thema zu sagen hat. Wir bekommen das hin. Wir Lehrlinge, wir gucken uns nochmal an, Markus Kapitel 1. Genau, 16 bis 20. Warum geht das nicht weg? Ich kann das überhaupt gar nicht richtig lesen. Dem Lehrling geht es auch so, genau. Ja, irgendwie, das wäre echt nicht schlecht, wenn das funktionieren würde. Also, ich lese es von hier ab. Es geht um Ausbildung. Auszubildende, als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas, die warfen das Netz aus im See, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen: Folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes, die auch im Schiff waren und die Netze flickten. Und sogleich berief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus samt den Tagelöhnern im Schiff und folgten ihm nach. Ein Kapitel später lesen wir Markus 2. Da ging er wieder an den See hinaus, und die ganze Menge kam zu ihm, und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, an der Zollstätte sitzen. Und er sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm. Und es geschah, als er in dessen Haus zu Tisch saß, dass auch viele Zöllner und Sünder sich mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch setzten, denn es waren viele, die ihm nachfolgten. Und als die Schriftgelehrer und die Pharisäer sahen, dass er mit den Zöllnern und Sündern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Als Jesus es hörte, sprach er zu ihnen: Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Und ein Kapitel später lesen wir: Und er stieg auf den Berg und rief zu sich, welche er wollte, und sie kamen zu ihm. Und er bestimmte 12, die bei ihm sein sollten und die er aussandte, um zu verkündigen, und die Vollmacht haben sollten, die Krankheiten zu heilen, die Dämonen auszutreiben. Simon, dem er den Namen Petrus gab, und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, den er den Beinamen Boanerges gab, das heißt Donnersöhne, und Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, den Sohn des Alpheus, Thaddäus, Simon, den Kananiter, und Judas Ischariot, der ihn auch verriet. Und wir gucken nochmal eine Folie weiter. Und er rief die Volksmenge, also jetzt Markus Kapitel 8, und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen: Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Also ich glaube, man muss kein Prophet sein, um irgendwie zu wissen, wo es heute hingeht. Es geht irgendwie um Nachfolge, Jünger sein. Und ich will uns kurz mit hineinnehmen in die damalige Kultur und warum ich dort auszubilden darüber geschrieben habe. Also das liegt daran, dass Jünger, also das ist vor allem so ein christlicher Begriff, den wir irgendwie gewohnt sind und den wir mit ganz unterschiedlichen inneren Bildern besetzt haben. Ich will uns nochmal mit zurücknehmen in die Zeit Jesu. Ich habe da immer wieder schon mal was erzählt. Aber zur Zeit Jesu gab es ja etliche Rabbis. Also Jesus war nicht der Erste und er war auch nicht der letzte Rabbi. Und Rabbi war nicht eine Erfindung, die der Himmel mit Jesus auf die Erde gebracht hat. So, um das, also das war ein damals übliches Ding. Es gab halt Rabbis. Was waren Rabbis? Rabbis, also da gab es zwei Dinge, die sie ausgezeichnet haben. Zum einen waren Rabbis Lehrer, die versucht haben, das Wort Gottes so zu erklären, wie Gott es ursprünglich gedacht hatte. Und jeder Rabbi hatte ein Joch. Also Joch war der Ausdruck von die Lehre, die ein Rabbi hatte. So, erinnern wir uns, dass Jesus mal sagt, mein Joch ist leicht, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Da spricht er davon, also es geht um die Lehre, die er hat. Und er spricht davon, dass die Lehre, die er verkündigt, die Lehre vom Reich Gottes, dass die wirklich leicht ist und befreiend. So, da geht es nicht, hey, Leben mit Jesus, und das ist nicht nur harte Arbeit, irgendwie, er macht es möglich, sondern er spricht zuallererst von der Lehre, die er verkündet. Das ist ein Joch. Das hatte jeder Rabbi. Es gab Rabbis, die hatten ein unheimlich schweres Joch. Und es gab Rabbis, die hatten ein leichteres Joch. Rabbis zogen umher. Und das Übliche war, also ich muss das versuchen schnell zu machen, aber ich hatte das schon mal erzählt, dass ein Kind, das damals im Judentum aufwuchs, im Alter von 6 bis 12 Jahren zur Schule ging und die 5 Bücher Mose auswendig lernte. Dann hatten die Tora intus und waren halbwegs bibelfest. Der allergrößte Teil von denen hat am Abschluss davon gehört, wir sehen, dass du Gott liebst, aber das, was du kannst und was du an Fähigkeiten hast, ist begrenzt. Es ist wohl am besten, du gehst nach Hause und lernst den Beruf deines Vaters. Dann ging es weiter, wer das nicht gehört hat. Und im Alter von 12 bis 14 haben die fast das ganze Alte Testament auswendig gelernt. Das war nur möglich in der Nähe von Synagogen, oft von reicheren Städten, die sich den Luxus leisten können, dort voll bezahlte Lehrer zu haben. Dann haben die das gelernt. Der allergrößte Teil von denen hat danach dasselbe wieder gehört. Wir sehen, dass du Gott liebst, aber es ist wahrscheinlich besser, du lernst den Beruf deines Vaters. Und die allerbesten, die dann noch übrig blieben, waren die, die sich beim Rabbi bewerben durften. Da gab es ein langes, kompliziertes Auswahlverfahren mit Fragen, Gegenfragen, mit Zusammenhänge erkennen, selbstständig auf Lösungen kommen und so. Also es waren ganz wenige, die das überhaupt geschafft hatten. Und wenn ein Rabbi davon überzeugt war, dass der sich gerade vorstellt, mindestens genauso gut werden kann wie er selber und dass er das, also was der Rabbi verkündigt, lehrt und lebt, auf dieselbe Art und Weise wiedergeben kann, dann wurde er eingeladen, ihm zu folgen. Also das war das übliche Auswahlverfahren. 12 bis 14, nee, 6 bis 12, du musst es nicht hören. Geh nach Hause und mach, was dein Papi macht. 12 bis 14, du musst es nicht hören. Geh nach Hause und mach, was dein Papi macht. Dann konntest du dich bewerben. Und wenn du dann nicht gehört hast, du bist zwar ziemlich gut, aber geh nach Hause und mach, was dein Papi gemacht. Dann hat ein Rabbi dich aufgenommen. Wie lief das dann ab? Also übrigens, die Rabbis der damaligen Zeit waren die Rockstars unserer Zeit. Also je nachdem, wie alt du bist, das waren die YouTuber, wo man sagte, das sind die wahren Helden, das sind die, die wissen, wie es im Leben vorangeht und so will ich werden, das sind die Leute mit Einfluss. Also dann hat man sich beworben. Und dann war der Rabbi ja nicht in einer Synagoge, sondern er zog durchs ganze Land und hat seine Lehre verkündigt. Und die Jünger, also eigentlich die Auszubildenden, die sind ihm hinterhergelaufen. Und es gab so einen Spruch, den man diesen Leuten gesagt hat, der hieß: Mögest du bedeckt sein mit dem Staub deines Rabbis. Ich will uns kurz erklären, was dahinter steckt. Genau. Die waren einfach im Dreck unterwegs, sie sind durch die Wüste gelaufen. Und der Rabbi ist da nicht durchgerannt, weil er einen großen Auftrag hatte und sagte, oh, ich muss schnell dort sein, sondern er ist dort einfach gelaufen. Und während er gelaufen ist, hat er über Reich Gottes und Leben und Beziehung mit Gott gesprochen. Und um ihn zu hören, war es hilfreich, du bist nah bei ihm. Wenn du nah bei ihm bist, bekommst du ziemlich viel von dem Dreck ab, den er aufwirbelt, wenn er einfach durch die Gegend läuft. Also das war dieser Segenswunsch, der dahinter steckt. Ich will auf ein paar Dinge kurz eingehen, die ich hier sehe. Das erste ist, in der damaligen Zeit, also deshalb habe ich das mit Auszubildender übersetzt. Weil wenn wir Jünger denken, kommen ganz unterschiedliche Bilder in unseren Kopf. Manches hat eher was mit Studentsein zu tun. Da geht es darum, Jesus nachzufolgen, hat ein bisschen was von Studentenleben. Also ich meine jetzt nicht im Sinne von, ich stehe auf, wann ich will und bin da, wann ich will. Also das ist zwar manchmal auch so, aber von diesem Ansatz, es geht darum, dass ich das Gehörte wiedergeben kann. Das ist super, das ist notwendig, aber es erfasst in der Tiefe nicht den Sinn, den Jesus damals im Blick hatte oder die damalige Kultur im Blick hatte. Weil das Ziel von einem Lehrling ist doch nicht, Sebastian ist da, Landschaftsgärtner. Das Ziel für ihn ist ja sicher nicht zu sagen, ich bilde jemand aus, ich erkläre ihm, wie welche Pflanze funktioniert, wie man die schneiden muss. Und dann schickt er den Lehrling los nach bestandener Ausbildung und dann kommt er zum Kunden und sagt, ja, also man könnte das und das machen und das wäre wichtig. Was für ein Quatsch. Das Ziel ist, dass er ihn lossendet und der Lehrling tut, was der Sebastian selber kann und vorgelebt und unterrichtet hat, nämlich Hecken schneiden, Gärten gestalten und zwar nicht nur auf einer theoretischen Ebene, sondern zu wissen, was man theoretisch tun muss, um es dann praktisch umzusetzen. Das ist der ganze Ansatz von dem Lehrling, Silvio, Mediziner. Was bringt uns ein Arzt, der perfekt erklären kann, was man, ach ja, Matti hatte doch heute Morgen irgendwie, hat erste Hilfe geleistet. Deshalb kam er irgendwie nicht zum Gebet, hat er geschrieben. Was bringt mir ein Arzt, der neben mir steht, während ich meinen Herzinfarkt habe und der den Umwesenden erklärt, was gerade innerlich bei mir passiert. Ja, der weiß wenigstens Bescheid. Das ist ein Student. Das ist ein Student. Tut mir leid. Also, ich will das nochmal sagen. Es ist wichtig, dass wir die Dinge verstehen, dass wir sie wirklich verstehen, aber das Ziel ist die Umsetzung. Deshalb ist, wenn Jesus von Nachfolge und von Jüngerschaft spricht, ist das innere Bild ein Lernender. Und ich glaube, das ist ja nichts Neues, wir sind lebenslang Lernende, also das ist irgendwie so ein Spruch. Aber ich glaube, dass es tatsächlich um was es geht, innerlich zu sagen, ich bin noch nicht am Ende. Da gibt es noch so viel zu entdecken. Da gibt es Dinge zu entdecken. Erstens, wie hat sich Gott überhaupt Leben vorgestellt? Und dann zu lernen, wie kann ich diese Dinge umsetzen? Und ich glaube, wir merken manchmal, das ist gar nicht so einfach. Und es gibt eine Spannung, die wir manchmal wahrnehmen, wenn man hört, und es ist echt leicht. Und du denkst, boah, und ich kämpfe wirklich. Ich will da noch mal kurz nachher noch mal drauf eingehen. Also, Jesus lädt ein, und er lädt nicht ein in eine Selbstverwirklichung, sondern er lädt ein in ein Werden wie er. Und ich glaube, wir alle haben unterschiedliche Anfragen von unterschiedlichen Rabbis. Also ich kenne auch einen, der heißt Karriere. Der macht auch Jünger, der prägt, vielleicht auch durch die eigenen Eltern. So, vielleicht ist es auch, also es gibt auch noch andere. Aber ich glaube, die Frage, die man sich immer wieder stellen darf, und ich möchte, dass wir kurz aushalten und nicht gleich sagen, Jesus, wie will ich werden oder wie wer möchte ich werden? Und dann, na, ich warte kurz. Und dann hatten Rabbis meistens drei Ziele. Das erste war, also in dem Fall, wenn es um Jesus geht, mit Jesus zu sein. Also bei ihm zu sein. Es ist wirklich interessant, wenn die Rabbis damals auf Toilette gegangen sind, dann sind die ganzen Auszubildenden einfach mitgegangen. Und haben die gewartet, was der macht. Und dann kam der raus. Und wenn der ein Dankgebet gesprochen hat und gesagt hat, danke Vater im Himmel, dass mein Körper so gut geschaffen ist, dass alles funktioniert, dann haben die ganzen Jungs gesagt, danke Papa im Himmel, dass du meinen Körper so geschaffen hast, dass alles gut funktioniert, weil sie wollten bei ihm sein und sie wollten von ihm lernen und sie wollten, das war das zweite Ziel, sein wie er. Sein wie er. Also es gibt irgendwie einen alten Begriff, der das ziemlich gut beschreibt. Ich will den mal in unsere Mitte holen für Leute, die vielleicht schon länger dabei sind. Aber die ganze Heiligungsbewegung hatte genau diesen Ansatz. Wir kennen oft nur noch die Übertreibung, wo es um Gesetzlichkeit ging und also das ganze Schwierige, wo es um Regeln ging und um Perfektion. Aber der Kern dahinter, und da will ich noch mal kurz hin, der Kern dahinter war, Es ist möglich, ein Leben zu leben, das so dem Leben von Jesu ähnlich ist und in seiner Kraft ist, dass es keinen Unterschied mehr gibt zwischen ihm und mir. Das ist der ganze Ansatz. Und eigentlich ist es brillant. Und ich glaube, weil wir die negativen Auswirkungen manchmal gesehen haben, haben wir uns selber von ein paar Schätzen abgegraben, weil wir das ganze Ding manchmal auch ein bisschen schlecht dargestellt haben. Also ich habe das zumindest eine Zeit lang gemacht. Aber wenn es darum geht, zu sein wie Jesus, oder wenn man das früher Heiligung genannt hat, heute gibt es andere Begriffe, dann geht es im Grunde ja darum, zu lernen, und zwar lebenslänglich, wie man verändert wird in sein Bild. Und zwar permanent. Zu werden, also derjenige zu werden, den er schon sieht, und in dieses Bild umgestaltet zu werden, das er bereits in dich hineingelegt hat. Darum geht es bei dem Ganzen. Und das dritte Ziel, was Rabbis hatten, war zu tun, was Jesus tat. Zu tun, was Jesus tat. Interessant ist, dass die Leute, die auch nach Jesu Tod irgendwie ihm nachgefolgt sind, die wurden oft bezeichnet als die Leute auf dem Weg. Das waren die Leute auf dem Weg. Oh, ich finde das so ein schönes Bild. Weißt du, das gibt mir, also mir gibt es Hoffnung. Weil wenn ich einer bin von denen, die auf dem Weg sind, dann bin ich noch nicht angekommen. Dann bedeutet das, in meinem Leben ist noch Veränderung notwendig, was mich irgendwie befreit, weil ich den Zustand, den ich ja in mir auch spüre, ich muss, also es gibt ein paar Bereiche, da muss ich wirklich verändert werden, für den ist Raum. Aber es wird nicht einfach Bäm machen und ich bin ein anderer, sondern ich muss irgendwie lernen, wie kann ich bei ihm sein, sodass seine verändernden Kräfte in mir wirksam werden? Das ist doch die Frage, die uns oft umtreibt. Wie kann ich auf diesem Weg bleiben? Leben mit Jesus ist vor allem etwas aktiv Dynamisches, nicht irgendwas, ich hab's. Ich weiß alle drei Glaubensgrundsätze. Wir sind nicht die Leute, die alles wiederholen können. Wir sind die Leute, die auf dem Weg sind, verwandelt zu werden in das Bild, das er für uns vorgesehen hat. Zu tun, was Jesus tat. Ich glaube, wir kennen alle diese Bibelstelle. Lukas 4. Da ist Jesus unterwegs und ich will nur ein paar Verse lesen. Und da liest Jesus ab Vers 18, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und wenn wir anschauen, was Jesus getan hat, dann war es genau das. Und wenn wir uns anschauen, also ich finde, das Lukas-Evangelium hilft uns da wirklich, was Jesus tut, dann tut er genau das. Er sendet zuerst geht er selber hin, dann sendet er seine Jünger aus, dass sie ihm das nachmachen, was sie gerade gesehen haben. Nachdem die wieder zurückgekommen sind, sendet er eine größere Menge aus. Und nachdem Jesus in den Himmel gestiegen ist, spricht er davon, dass wir alle gemeinsam hingehen, um genau das zu tun. Es hat sich an dem, was Jesus vorhat und was es heißt, mit ihm auf dem Weg zu sein, nichts geändert. Von ihm zu lernen, bei ihm zu sein, zu werden wie er und am Ende zu tun, was er tat. Und zu diesem Ding lehrt er uns ein. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, was das alles bedeutet. Aber was ich sagen kann, dass es, glaube ich, ein Stück unterschiedlich ist zu dem, was zumindest ich, vielleicht auch du, wahrscheinlich sogar auch du vor Augen hast, wenn es darum geht, Jesus zu folgen. Ich möchte noch kurz, wir gucken nochmal die nächste Folie an. Matthäus 5, ja, nicht schlimm, Matthäus 5 bis Matthäus 7. Ich habe das mal überschrieben mit die Vision von einer neuen Art Mensch zu sein, die Jesus auf einem Berg gepredigt hat. Die Vision von einer neuen Art Mensch zu sein, die Jesus auf einem Berg gepredigt hat. Jesus spricht in diesem ganzen Ding über so viele Aspekte unseres Menschseins. Und ich glaube, manchmal verpassen wir das Wichtigste. Ich will ein Beispiel machen. In diesem Ding kommt Jesus auf einmal zur Sprache, auf dieses Ding und sagt, ihr habt gehört, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau nur lustvoll ansieht, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen. Und dann denkt man, oh, jetzt geht es wieder darum, was ich nicht darf. Ich darf, also Ehebrechen ist eh falsch. Und wenn die Bedienung im Sommer mir den Cappuccino reicht, dann darf ich der nicht in Ausschnitt gucken. Und ich darf mir, und unser ganzes Bild ist geprägt von, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht. Und wisst ihr, was ich wirklich glaube, von was Jesus spricht in diesem ganzen Ding, das ist nur ein Beispiel. Er spricht davon, dass er glaubt, dass es möglich ist, so zu leben, dass man den anderen nicht als Objekt sieht. Guck mal, in dieser ganzen MeToo-Debatte, MeToo, also diese Vergewaltigungsvorwürfe, die ja da bekannt wurden in Hollywood über diesen Produzent Weinstein, der seine Position missbraucht hat, wo Frauen die Rollen wollten, die zu sexuellen Handlungen genötigt hat. So. Und das Spannende in dieser ganzen Debatte ist, dass es ein Lager gibt, die zu Recht völlig, und das kann doch nicht sein und das muss doch aufhören, und die dieses Ding so überziehen und überzeichnen, dass es auf der anderen Seite ein Lager gibt von Leuten, die sagen, aber weißt du, wenn man einfach mal nur einen Spruch macht, dann muss man irgendwie auch lernen, damit klarzukommen. Und da ist ein, und es bewegt sich nur auf dieser Ebene von Verhalten. Wenn ich Jesus richtig verstehe, bringt er eine Vision und ein Bild von etwas hinein, zu sagen, weißt du, es geht viel mehr als übertrittst du eine Grenze von Ehebruch oder hattest du einen komischen Gedanken. Ich will dich dahin bringen, dass du dein Gegenüber mit Wert ansiehst. Ich will dich dahin bringen und dich so verwandeln, dass du deinen Nächsten siehst und in ihm die Ebenbildlichkeit Gottes entdeckst und den Wert, den Gott ihm geschenkt hat. Und das ist der ganze Punkt, um den es geht. Dass der andere ist nicht Mittel zum Zweck, ist nicht Besitztum, ist nicht Objekt. Der andere ist Persönlichkeit, der Gott Atem eingehaucht hat und dem Gott irgendwie Wert zugesprochen hat. Und weil Gott dem anderen so viel Wert zumisst, deshalb will ich dich in dasselbe Bild verwandeln, wie Gott ist, dass du dasselbe tust. Und auf einmal sind diese ganzen Fragen, wo ist die Grenze und Hochhilfe und jetzt hat die Bedienung den Kaffee und oh, kann die nicht irgendwie das hier ein Halstuch umziehen, dass ich nicht den Ausschnitt sehe und weißt du, das ist gar nicht der Punkt. Der Ausschnitt kann bis dort runterhängen. Ich war in Afrika, da hatten die Frauen gar keinen Ausschnitt, weil die nicht mal ein T-Shirt hatten. Und der Punkt ist, du kannst dort einfach hingucken und denken, es ist ein Wesen, das Gott geschaffen hat. Hat große, kleine, runde, braune, schwarze, schokobraune Busen, breite, dünne Hüften. Aber sobald du dein Gegenüber zu einem Objekt machst, dann kann der 5 Schale anhaben, Röcke, die bis zu den 10 reichen und 5-mal bis zum Kopf zurück, hoch und runter, einen Kartoffelsack kleiden, aber in deiner komischen Fantasie kannst du trotzdem sexuelle Gedanken haben, weil du den Punkt nicht verstehst. Es geht nicht darum, was muss ich anziehen oder was, sondern es geht darum, den anderen mit einem Wert zu sehen. Ich glaube, das ist der Punkt, über den Jesus hier spricht und in den er uns hinein verwandeln will. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel drüber reden. Also über den einen Punkt. Da werden wir immer wieder mal die nächsten Monate drauf kommen, weil ich glaube, es gibt so viel, wo Jesus so viel über Leben zu sagen hat und wie er es ursprünglich gemeint hat. Für heute würde ich gerne einfach nur noch mal festhalten. Hier sehen wir eine Vision, die Jesu hat für unser Menschsein. Und Jesus oder mir geht es nicht darum, weißt du, ich will so sein, nur von meinen Handlungen her, sondern ich will ein Mensch werden, der so denkt, handelt, fühlt, lebt und am Ende auch handelt. Ich glaube, das ist das ganz große Ziel, was Jesus mit uns hat. Die Verwandlung von unserem Sein. So, und das Problem ist, dass wir merken, natürlich hat das was mit meinem Verhalten zu tun. Und Verhaltensänderung, also zumindest bei mir ist sie notwendig. Und ich glaube auch, dass Verhaltensänderung nicht das Schlechteste ist. Also ich glaube das wirklich, weil was ist denn die Alternative? Was ist denn die Alternative? Schau, natürlich gibt es das, dass man Verhaltensänderung nur gesetzlich verstehen kann. Oder auch so verkündigen kann. Du musst, du darfst nicht, das und das sind deine 5 Pflichten. Lass es mich so sagen. Ich glaube, dass Gesetzlichkeit langfristig nicht das Richtige ist und langfristig nicht erfüllen kann, was es sich eigentlich erhofft. Das glaube ich zutiefst. Und ich glaube auch nicht, dass Gesetzlichkeit ein Weg ist, den Gott uns aufzeigt. Was ich erlebt habe, und ich glaube, ich habe das manchmal auch falsch gemacht, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Gesetzlichkeit als so schlimm und schlecht dargestellt habe, dass man fast diesen Wunsch nach Veränderung erstickt hat, dass am Schluss fast nur noch Gleichgültigkeit blieb, was irgendwie so aussieht wie, also auf keinen Fall gesetzlich sein, dann bleibe ich lieber so, wie ich bin. Und irgendwie führt es dazu, dass wir die Kraft des Evangeliums nicht erleben, weil wir uns mit dem Status quo zufrieden geben und diese hoffnungsvolle Vision von Veränderung ist möglich irgendwie aus den Augen verlieren. Schau, ich will überhaupt nicht über Gesetzlichkeit, also ich will dort nicht hin. Wo ich hin will, ist Folgendes. Ich glaube an Verhaltensänderungen und ich glaube, in meinem Leben ist es notwendig. Ich sehe auf die Zeit, ich kann nicht so viele Beispiele heute erzählen, aber ich werde noch ein paar erzählen. Also nicht heute, aber ich werde. Aber es geht viel weiter. Es geht darum, dass Gott ein Bild von uns hat, wo wir wirklich verändert sind. Und dass wir dort hineintreten und sagen, ich will so eine Person werden. Und wenn ich so eine Person bin, dann bin ich mir ziemlich sicher, dann wird das Verhalten dem automatisch folgen. Und ich will mich nach dem ausstrecken. Und jetzt komme ich zum Schluss zu diesem Thema. Ist es schwer oder ist es leicht? Ich will ein Beispiel nennen. Ich habe gelesen, dass es medizinisch für jeden Menschen möglich ist, einen Marathon zu laufen. Für jeden Menschen. Das geschieht aber nicht durch hartes Training. Wir treffen uns heute Nachmittag und geben unser Bestes, und strengen uns so sehr an, wie wir nur können. Und dann werden wir wahrscheinlich erleben, dass nach 3 Kilometern die ersten aussteigen. Du wirst ungefähr sehen, dass ich bei 8 Kilometern aussteige. Dann wird es ein paar andere geben, die vielleicht auch noch ein bisschen was schaffen. Vielleicht schafft es auch einer, aber ich wage es eher zu bezweifeln, dass das einer in einer Zeit schafft, die man noch als Marathonzeit irgendwie bezeichnen kann. Warum wird es so sein? Heidi, weil wir alle nicht trainiert sind. Schau, es geht nicht darum, so hart wie möglich zu trainieren, sondern hartnäckig dran zu bleiben. Wer einen Marathon rennen will, dem wird normalerweise gesagt, wenn du 5 Kilometer schaffst, dann renn nächste Woche 6 und die Woche darauf 7 und die Woche darauf 8 und die Woche darauf nochmal 8 und die Woche darauf nochmal 8 und die Woche darauf und die Woche darauf 9. Und irgendwann wirst du feststellen, dass sich dein Körper so angepasst hat, dass es wirklich nicht schwer ist. Dass es wirklich nicht schwer ist. Und hier, glaube ich, kommen so ein paar geistliche Übungen ins Spiel. Gebet, Stille, Bibel lesen, gemeinsamer Austausch, Anbetung, Gott gemeinsam zu feiern, was wir irgendwie Gottesdienst nennen. Schau, das sind nicht Dinge, die das Ziel in sich sind. Yeah, ich habe heute eine Stunde gebetet. Super. Weißt du? Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist nicht, eine Stunde zu beten. Das Ziel ist nicht, bist du im Gottesdienst? Also schön, dass du da bist, aber es ist nicht das Ziel. Das Ziel ist nicht, wie viel hast du Bibel gelesen? Sondern das Ziel ist, zu werden wie er. Und es gibt Dinge, die uns darin unterstützen. Und dazu gehört, Zeit mit ihm zu verbringen. Dazu gehört, in Gemeinschaft mit anderen zu sein. Dazu gehört, zu lernen, seine Stimme zu hören. Dazu gehört, sich vorzustellen, wie er ist. Und er erklärt uns das durch sein Wort. Und ich will wirklich werben, also heute will ich hier wirklich werben. Ich glaube, dass uns diese Dinge helfen, verwandelt zu werden. Dass sie uns wirklich helfen, verwandelt zu werden. Ich gehe sogar fast so weit, dass die größte Herausforderung für unseres Glauben, also für unseren Glauben, nicht Unglaube ist, nicht irgendwelche atheistischen Streitschriften. Ich glaube, die größte Herausforderung für unseren Glauben sind unsere digitalen Medien. Fernseher, WhatsApp, Handy, also such's dir raus. Das sind solche Zeiträuber, die uns in einem Maße davon fernhalten, Beziehung zu leben. Und Beziehung ist die Art und Weise, wie Gott sagt, er wird uns verändern und verwandeln. Oh, jetzt habe ich viel gesagt. Jetzt komme ich noch einmal zu Jesus. Letzte Folie. Noch eins weiter. Nee, die ist es. Am Abschluss von dieser Predigt sagt Jesus Folgendes. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Steht auf und geht nach dieser Predigt. Also Jesus hat Matthäus 5 bis 7 gerade gepredigt und sagt am Schluss dieses, wer es hört und tut, der wird gesegnet sein in seinem Leben und wer hört und es nicht umsetzt, der wird in seinem Leben einen Haufen Probleme haben. Sagt Amen und verschwindet. Ciao, Jesus. Ich glaube, die Menge saß genauso verdutzt da wie wir. Wie keine Seelsorge, kein Handauflegen, keine Übertragung, nichts. Ein einfaches, ich lege die Entwicklung für dein Leben in deine Hand. Und es gibt einen Moment von Verantwortung, den wir nicht, durch Gebet und Seelsorge hinbekommen. Lass es mich so sagen. Weißt du, ich glaube an Prophezeiung, an Handauflegung, Das sind wirklich kraftvolle Momente. Die Dinge, die Gott für dein Leben vorhat, wirklich freisetzen. Und zwar in einem Augenblick. Ich habe vor kurzem, also Donnerstag, habe ich eine Nachricht von jemand bekommen. Gott hat mich irgendwann mal geweckt. Ich habe jemand angerufen, es war schon relativ spät, und ich habe dem Folgendes gesagt: Gott sagt dir, Schuster, bleib nicht bei deinen Leisten. Du wirst aus deinem Job rausfliegen. Gott hat was Neues für dich vorbereitet. Du wirst dich beruflich so verändern, dass du was hast, wo du so sehr davon leben kannst, dass du einen Haufen Zeit hast, um Gemeinden zu gründen und Reich Gottes voranzubringen. Ich habe am Donnerstag eine Nachricht bekommen, wo er schrieb: Prophetie erfüllt. Bin gerade in Argentinien, die machen gerade ein paar Geschäftsabschlüsse, der predigt auf großen Konferenzen, macht viel unter Flüchtlingen, hilft anderen, unter Flüchtlingen Dinge zu machen, Reich Gottes zu bauen. Das ist wirklich schön. Wisst ihr, ich glaube daran, dass Handauflegung in einem Moment was ändert. Ich habe vor 3 Wochen jemand getroffen, dasselbe Spiel. Ich sehe den, Gott redet, ich lege dem die Hand auf und ich sage: Hör mal zu. Also ich wusste, der ist Unternehmer, hör mal zu. Gott wird dir eine Tür aufmachen, du wirst andere Unternehmer helfen, Unternehmen zu gründen, Reich Gottes dort reinzubringen, und du wirst sogar bis in die Regierung hinein Einfluss haben und sie werden dich und deinen Rat suchen. Jetzt haben wir uns getroffen. Dann sagte mir Folgendes: Markus, ich muss dir erzählen, das war ein Moment, der war bei einem Treffen, daraufhin haben die ihn angerufen und sagten, also der Chef war gar nicht da, der hat nur von ihm gehört, was er auf diesem Treffen gemacht hat. Ich glaube, du bist hier falsch. Du solltest in so einen Kreis kommen, wo wir Mentoren suchen, die Unternehmensgründer und Unternehmer in ganz Sachsen irgendwie begleiten. Hat mir die ganze Geschichte erzählt. Da waren irgendwie auch ein paar Politiker dabei, die wollten irgendwie auch gleich sein. Und er sagt, wisst ihr, es war ein Ding. Und ich glaube, dass solche Dinge durch Handauflegung und Prophetie in einem Moment freigeschalten werden. Aber hier ist der Punkt für mich. Wer nur an Prozesse glaubt, ohne diese Momente, dem fehlt wirklich was. Wenn ich für mich aber nur auf diese Momente warte, ohne an die inneren Prozesse und Charakterprozesse, dann kann ich das, was Gott vorhat in meinem Leben, nicht halten, weil mir etwas von der Art und Weise, von dem zu sein wie er, fehlt. Darf ich das so sagen? Und dieses Ding, darum will ich heute nochmal werben, da stehen wir alle in der Herausforderung: Mögest du bedeckt sein mit dem Staub deines Rabbis. Nicht, hoffentlich hat dir die Svenja die Hand aufgelegt. Nicht, demnächst kommt ein großer Mann Gottes nach Dresden oder ist einer in Paris, fährst du halt dorthin. Sondern es gibt etwas, wo es um Veränderung von uns und unserem Wesen geht, wo es darum geht, dass wir das, was er schon in uns sieht, dass es wirksam wird. Schau, ich glaube tatsächlich, dass es schon in dir steckt, weil das ist, was die Schrift sagt. Du bist von Neuem geboren. Er hat seine Anlagen und seine Art und sein Wesen in dich gelegt. Aber dass es freigelegt wird, dass es sichtbar wird, das hat damit zu tun, dass wir uns ihm aussetzen. Und dazu helfen all diese wunderbaren Hilfen, die seit Jahrhunderten bewährt sind, Zeit mit ihm zu haben, Gemeinschaft mit anderen zu haben und sich auszutauschen. Eisen reibt Eisen. Auch zu sagen, weißt du, ich sehe da was in deinem Leben. Also mach's bei einem Freund, der dir vertraut, geh nicht umher, sag jedem, was du denkst. Aber wenn du weißt, du hast das Vertrauen von jemand, helf ihm voranzukommen. Zu lernen, seine Stimme zu hören, zu forschen, wie er wirklich ist, im Gebet zu sein, Zeit zu haben, Ich habe es gesagt, einer der größten Killer von geistlichem Leben sind diese Teile. In der alten Generation heißen die Fernseher, in unserer Smartphone, also eigentlich iPhone. Ja, wenn du Samsung hast, wird es auch nicht besser. Es könnte sein, wenn Dinge nicht so sehr funktionieren, dass du dich mehr ärgerst und das lässt und mehr Zeit für Gott hast, aber wir kommen jetzt in eine Richtung, dann geht es nur um Technik, das wollen wir nicht. Wir singen bitte noch ein Lied. Ein Lied. Ihr Lieben, solange die noch vorbereiten, ich danke euch, dass ich heute länger machen durfte. Und ich glaube, wir sind die, die auf dem Weg sind. Das ist die große Überschrift. Und es gibt einige Themen, wo ich glaube, die helfen uns wirklich, im Leben zurechtzukommen. Was hat Gott gemeint, als er über Sabbat gesprochen hat? Und kann man das irgendwie verstehen, ohne es religiös zu verstehen? Wie hat er das gemeint, als er über Umgang mit Geld und Finanzen gesprochen hat? Was bedeutet Vergebung und wie öffnet Vergebung einen Weg für mich und mein Leben? Wie hat Gott sich das vorgestellt mit Familie, Beziehung, Sexualität? Ich glaube, das gibt so viel, wo er uns wirklich helfen will, auf dem Weg zu sein. Aber heute habe ich irgendwie dieses eine Anliegen ziemlich lange entfaltet, vielleicht auch zu lange für dich, dann tut es mir leid. Aber wir sind Leute, also wenn wir das sehen können, dass wir Auszubildende sind, aus dem Stand, wo ich jetzt stehe, zu dem Bild hin, das er mir vorgelebt hat. Und ich werde es sehen, dass ich bin wie er und dass ich tue, was er getan hat. Und dass Dinge, die daraus folgen, wie das Königreich verkündigen, Hoffnung zu bringen, Vergebung zuzusprechen, Blinde sehen zu machen, Brillenträger zu heilen, Gebundene freizusetzen, ist nicht schwer. Ist nicht schwer, wenn er mein Lehrmeister ist. Ich will bei ihm bleiben. Ich will mich festlegen, bei ihm zu bleiben, Zeit zu haben, zuzuhören, mir helfen zu lassen, mich korrigieren zu lassen. Das ist die Einladung, die er über unser Leben ausspricht. Wie du damit umgehst, Jesus hat es gesagt, hat den Berg verlassen und hat uns aufgefordert, innerlich eine Entscheidung zu treffen. Was machen wir mit dem? Ohne Gebet, ohne Handauflegung, einfach innerlich in meinem Herzen ihm eine ehrliche Antwort zu geben. Zudem will ich einladen bei dem Lied, drückt es, wie auch immer du das kannst und vor allem, wie du möchtest, Jesus aus, was es heißt, folge mir nach. Ich will ein Auszubildender sein. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich habe noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen, ich kenne ihn nicht, aber ich habe irgendwie verstanden, er meint es wirklich gut mit meinem Leben und er will mein Leben nach vorne bringen und mich verändern. Und ich will dir sagen, vor allem will er dich mit deinem Vater im Himmel versöhnen und dir zusagen, dass der Himmel dir offen steht und dass der Schuld für deine Vergebung ist. Und du noch nie eine Entscheidung getroffen hast für so einen liebevollen Vater im Himmel. Ich würde dir heute gerne eine Möglichkeit geben, dann komm doch auf mich zu und ich helfe dir, dort eine gute Entscheidung zu treffen und würde dir ein paar Fragen beantworten. Danke. Amen.